In einer Gaming-Welt voller falscher Erwartungen, geringer Aufmerksamkeit und ungespielter Spiele machen zwei Gamer, die unterschiedlicher nicht sein könnten, einen Podcast. Vigan und Daniel präsentieren euch Gaming Clash.
Also Vigan, ich habe keinen Einstieg. Fangen wir heute jetzt nochmal an, oder?
Ich habe keine Ahnung. Komm, wir nehmen das jetzt einfach, wir labern einfach drauf los. Ich habe nämlich mit deiner
Story. Der Teebeutel ist draußen, also ich bin bereit, ich habe einen Tee. Teebeutel ist schon draußen, Tasse ist am Start, kein Löffel drin, meine Augen sind safe. Ich kann in Ruhe trinken, wir können den Podcast jetzt starten.
Meine Augen sind safe, finde ich gut. Das finde ich sehr gut.
Sonst immer mit Schutzbrille, wenn der Löffel drin steckt.
Richtig. Ich habe immer nur Schutz auf den Ohren, damit ich dich nicht hören muss.
Ach so.
Aber ja, scheiße, ich höre dich ja trotzdem. Ich habe in deiner Story gesehen, du spielst Lufia übrigens, wahrscheinlich so eine Sünde, wo wieder jeder sagen wird, das muss man gespielt haben, das ist so das beste RPG auf Super Nintendo. Vigan, wie kannst du das nicht gespielt haben?
Hast du nicht?
Nee, ich dachte ein anderes.
Ach stimmt, hast doch gesagt, du wolltest das mal, wenn das, du hast es nicht als Modul und es ist relativ teuer und du bist so kniestig, aber wenn es irgendwo mal günstig ist, schießt dir das.
Ja, für 230 Euro, da werde ich schwach. Aber ich habe gesehen, du spielst das. Du spielst es ja wahrscheinlich schon zum 10. Mal oder so gefühlt wahrscheinlich, oder? Wie oft?
Oh ja, man merkt schon, dass ich das schon einige Male in meinem Leben gespielt habe. Zwar nicht immer ganz komplett, aber schon oft. Ich war die Tage dann, dachte ich so, oh nee, das ist doch der erste Tempel, da kommt dieses eine Rätsel mit diesem Stein und da muss man schon immer ein bisschen überlegen. Das ist sehr rätsellastig. So in Zelda habe ich gar keinen Bock da drauf, aber in Lufia, wo überall Rätsel sind, weiß nicht, finde ich ganz gut, aber mittlerweile kenne ich die, deswegen geht's schon ganz gut. Du hast so einen Ursprungszauber. Das heißt, du kannst den Raum immer wieder in den Start zurücksetzen, weil je nachdem schiebst du einmal eine Säule an die Wand, ist Game Over, musst neu machen. Und ich war an dieser einen Stelle, dachte so, oh, diese drei Räume mit den bisschen Steinen. Erster Raum geht, zweiter Raum geht, dritter Raum war schwer, zack, alles first try. Ich denke, alles klar, ich weiß es halt einfach immer noch auswendig, wo welcher Stein hinkommt. Das ist ja, aber ist halt auch cool, man geht zügig durch.
Ja, mir ist eine Sache besonders hängen geblieben. Also ich kenne das Spiel nicht, aber aus deiner Story, und da bin ich voll hängen geblieben, weil du hast ja so ein bisschen Videomaterial gezeigt und da so ein Kampf. Und du hattest so einen Kampf, der war ja so, das ist ja so ein geskripteter Kampf, ne? Mehr oder weniger. Also, dass du dann, keine Ahnung, du sollst verlieren oder ähnliches. Also ich kenne es auch aus anderen Games. Aber du hast ja in der Story auch geschrieben, den kann man schaffen. Ja, also man kann den trotzdem besiegen, obwohl es geskriptet ist und man kriegt ja irgendeine geile Waffe.
Genau. Ich wusste auch irgendwann gar nicht, dass das geht. Du kommst in diesen Kampf rein, das ist erstmal so wie der Oberbösewicht und normalerweise bist du da, musst du dich ein bisschen grinden, 3, 4, 5, 6 Level drunter und da macht er seine erste Attacke, diesen Zerstörer, wo man ein Video gesehen hat, wo ich halt hauchdünn immer überlebe.
Ja.
Und der wiped halt direkt 2 von 3 Leuten sofort weg und du denkst erstmal, oh, what the fuck, okay, ich heile jetzt hier mal und in der nächsten Runde, bam, der nächste weg und dann ist auch schon Game Over. Und danach geht's automatisch raus, du hast keinen Loose-Bildschirm und es ist halt einfach so gewollt, dass du stirbst. Mhm. Und selbst wenn du ihn besiegst, das dauert halt eine Zeit, du kriegst dann diese Klinge und auch danach kommt dann dieses so, haha, von wegen, ich zeige euch jetzt mal hier meine richtige Macht, bam, und töte trotzdem alle. Und dann geht das Skript halt einfach weiter. Aber du hast halt 50.000 XP bekommen, richtig viel Gold und halt diese Klinge.
Ja, finde ich interessant.
Ich mag sowas, ich find's super.
So einen geskripteten Kampf irgendwie schafft, weil ich meine, das gab es auch in Golden Sun, hast du ja auch gespielt.
Den ersten.
Ich meine, da gab es auch ziemlich am Anfang gegen diese beiden Bösewichte. Ich glaube, da hat man auch verloren.
Ja.
Den ersten Kampf. Und da weiß ich nicht, ob man das schaffen kann, also ob das wirklich geht. Das ist mir auch so ein bisschen hängen geblieben. Und tatsächlich ein neueres Spiel, Xenoblade Chronicles 2. Da gibt es diesen, wie ist der Van? Was denn?
Ich hab's noch nicht durch, ne?
Das müsstest du aber schon, da müsstest du gewesen sein. Ich glaube, das ist noch im ersten Drittel vom Game. Ich glaube, der hieß Van oder so. So ein Typ, der so ein Vogel, so eine Vogelklinge hat. So ein Vogelvieh. Ich komme nicht auf den Namen.
Das ist doch der dann stirbt. Wann denn?
Genau, der stirbt, ja. Aber ich hab mal, witzigerweise bei YouTube.
Oh, es kann nächster Spoiler, gesehen. Tut mir leid.
Ah, verdammt.
Aber Vigan wusste, dass ich schon so weit bin, deswegen wir haben schon darüber gesprochen.
Ja, also auf jeden Fall habe ich gesehen, dass irgendjemand der hat ja so ein, wie heißt denn das nicht, dieser Skilltree, aber diesen Harmoniebaum oder so, den jeder hat. Und jemand hat den.
Board.
Ja, jemand hat den gemaxt. Also bevor, der ist dann trotzdem tot, ne? Der ist dann weg, aber der hat es trotzdem einfach gemacht, paar Stunden reingesteckt und gedacht, ey komm, ich max das Ding mal und will gucken, ob das überhaupt geht. Und da dachte ich mir auch so, das ist so dieses Geskriptete, so ein bisschen, austricksen, am Ende hast du halt nichts davon, ne? Ich meine, gut, bei Lufia hast du jetzt was,
ja,
weil du hast ja eben die Waffe und Erfahrungspunkte.
Und die Challenge, das ist einfach cool, obwohl.
Wie lange musstest du grinden?
Ja, ich grinde grundsätzlich am Anfang von Spielen, habe ich da voll die Motivation. Hm. So, du startest ein Game und die ersten Level gehen ja super schnell. Das erste Level hast du, weißt du, du killst die ersten drei. Ein Beispiel, Secret of Mana hast du gespielt.
Mhm.
Du startest am Anfang mit Randy, ziehst das Schwert raus und dann hast du diesen Weg mit den Pogo-Puscheln und zwei von diesen Pilzen, glaube ich, oder nur Pogo-Puscheln und dann bist du ins Dorf. Das machst du, glaube ich, und dann auf dem Weg kriegst du ein Level ab. Also, das läuft ja in 5 Minuten ab. So. Und dann laufe ich diese Strecke dann einfach 5, 6, 7, 8 Mal so bis Level 5 ab. Ab Level 3 machst du nicht mehr 19 Schaden, sondern 20 und damit one-shottest du die Pogo-Puschel und läufst du da durch, bam, bam, bam und grindest da einfach schon mal bis Level 3, 4 oder je nachdem 5, dauert halt maximal eine Stunde. Aber da hast du schon diesen Vorteil am Anfang und weil ich am Anfang habe ich da voll die Motivation. Da geht das so schnell und du hast diesen, ja, einfach diesen Edge, diesen Vorteil am Anfang, der dich einfach weiterbringt. Und das mache ich bei Lufia auch. Ich habe da schon mein Ding, das erste Mal, bevor ich überhaupt in diese Höhle gehe, grind ich da erstmal bis Level 4 oder 5. Dann kann ich mir alle Sachen kaufen, weil ich das Gold habe und dann gehe ich da weiter. Und dann habe ich im ersten Dungeon so eine Stelle, wo ich weiß schon mittlerweile, welcher Mob wie viel XP gibt und wie ich den am besten farme, was effektiv ist. Und dann mache ich das immer, wenn so ein neuer Charakter in die Gruppe kommt, der ist dann meistens so 3, 4 Level drunter, weil ich diese 3, 4, 5 Level mehr habe. Dann ziehe ich den so ein bisschen nach. Und das muss man halt auch ein bisschen machen, weil ich ja schon weiß, dass ich Gardes dann mit Level 28, 29, dann so bei das so 7, 8, 9 Stunden im Spiel, dann besiegen will. Also ich weiß, ich arbeite schon so ein bisschen dahin. Und ab danach flacht das auch so ein bisschen ab. Dann klappt das alles schon ganz gut.
Aber ich liebe dieses Grinden, also nicht nur am Anfang, sondern so zwischendurch. Dieses, wie soll ich es nennen? Also gar nicht dieses, ich muss jetzt noch, damit ich den Boss schaffe, 6 Stunden grinden, das mag ich gar nicht. Aber da ich sowieso alle Kämpfe da so zwischendurch mache, wie du eben gesagt hast, bei Secret of Mana, du läufst da durch, ja komm, die machst du mal eben, die nimmst du mit, hier und da, die paar Gegner, die schaffst du. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, weil du dann einfach, wie du schon sagst, du musst später dann gar nicht mehr so viel machen. Ja, wenn du jemanden neuen in die Party kriegst, klar, da musst du dann wieder ein bisschen hochleveln. Aber auch das geht eigentlich soweit.
Ja, also wie bei Octopath Traveler, dass du sagst, okay, ich nutze jetzt nicht die Port-Funktion, sondern ich laufe den Weg einfach bis dahin.
Ja.
Das mag ich am Anfang. Wenn du das erste Mal in einem Octopath Traveler, du sammelst die 8 Charaktere und du gehst in jede Stadt, in der warst du noch nicht und du musst die ganze Karte um die 8 Charaktere halt einmal bewandern und das fühlt sich so gut am Anfang an und in späteren Spielverläufen natürlich portest du dich natürlich immer wieder in die Städte und läufst von da wieder nur ein Stück. Deswegen finde ich auch da den Anfang so cool und man läuft dann nochmal einen Weg extra. Das weiß ich nicht. Ich habe da mich die Tage mit jemandem einen unterhalten, so ob ich Grind mag. Und ich finde, das ist kein Grind. Also klar, jetzt für Gardas und Lufia besiegen, das ist schon ein bisschen Grind. Mhm. Ich nenne es mal ein bisschen mehr Leveln. Aber was du gesagt hast, es gibt ja wirklich Spiele, wo man damals wirklich eine Stunde auf 2 grinden sollte. Also richtig viel Zeit. Wir reden nicht hier von 20 Minuten, wo du einen richtigen Vorteil hast oder mal 30, sondern mehrere Stunden immer wieder. Das gibt's ja heute gar nicht mehr. Das ist ein Grind für mich. Vor allem, oder es ist ein Grind, wenn es eigentlich nicht optional ist. Wenn ich das optional mache, weil ich mich dafür entscheide, ein paar Level zu machen, dann grinde ich oder farme ich mich ein bisschen hoch. Aber es ist kein Grind notwendig. Heute eigentlich in gar keinem Spiel mehr. Aber
oder? Das stimmt. Das stimmt. Also,
wie war das denn wirklich, wirklich nötig?
Ja, wenn ich jetzt überlege, Final Fantasy VII, vielleicht habe ich auch falsch gespielt. Ich habe auch alle Kämpfe gemacht und ich musste trotzdem, und das hat mich ein bisschen abgefuckt. Ich kam in diesen Krater und dann ist so dieser Point of No Return. So, und ich hatte nicht genug Heil-Items und alles gekauft. Und du musstest aber dich da erstmal noch durchkämpfen, bis du dann unten irgendwo ankommst. Und du konntest aber nicht mehr raus. Und da musste ich grinden. Und dann ist durch Zufall, also ich habe es ja auf der Switch gespielt, das Original, und ich habe dann durch Zufall, ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe, ich habe irgendwie einen Analogstick eingedrückt oder so und plötzlich habe ich gemerkt, du kannst mit dreifacher Geschwindigkeit spielen. Am letzten Dungeon habe ich es erst rausgefunden, nicht vorher, ja, und habe dann einfach stumpf gegrindet. Also wirklich stumpf, einfach, keine Ahnung, 3/4 Stunde in ganz schneller Geschwindigkeit, immer nur gespammt, hier alle mal besiegen, damit ich nochmal irgendwie zu 2, 3 Level hochgehe. Weil ich, Sephiroth war ja der Endboss und ich habe das einfach nicht geschafft. Und weißt du, was ich abfuck? Pass auf, jetzt kommt mein Rant, weil das fällt mir ein. Ich habe ja gerade noch Chrono Cross beendet. Das ist ja auch so ein Spiel aus der PlayStation 1-Ära. Und das ist dieses, schlecht gealtert. Oder was heißt schlecht gealtert? Aber wir sind, also, wie du eben sagst, mit den Grinden, wir sind einfach was anderes gewöhnt inzwischen und wir wollen die Zeit nicht mehr dafür verballern. Ja. So, und da ist es auch so, du kannst so ein bisschen verschnellern, weil dann kannst du die Kämpfe machen, dies, das, alles cool. Da musste ich jetzt auch nicht grinden im Spiel, das ging. Aber wenn ich so einen Bosskampf gemacht habe und er hat seine scheiß ultimative Attacke und die dauert gefühlt eine halbe Stunde, wie Sephiroth kann ja auch irgend so eine Ultranova oder keine Ahnung, wie die da heißt, dann macht er so eine Attacke, der Boss, weil ich habe die Bosse so hintereinander, die kommen auch recht schnell hintereinander dann so zum Ende beim letzten Dungeon und auf einmal, ja, da musst du warten und deine Angriffe dauern auch so lange, bis dein Angriff ausgeführt ist und so weiter und das finde ich, boah, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber das finde ich, ist so nervig, schlecht gealtert. Ja. Und deswegen dieses Vorspulen, das war schon praktisch, aber auch das war noch nicht schnell genug. Du kannst halt nicht die Animation skippen. Du musst diese Animation gucken, die teilweise so langsam ist, der beschwört dann so einen Roboter und der schießt da irgendwelche Laserstrahlen und ja, der andere beschwört wieder irgendwas. Da machst du dann einen falschen Klick, ne? Das habe ich mich so geärgert. Ich habe nämlich so eine ultimative Attacke kann jeder halt einsetzen, wenn du was Bestimmtes da auflädst. Und dann hatte ich das bei dem einen und ich habe mich vertan. Der Gegner war vom Element weiß, also es gibt so Farben, weiß, schwarz, blau, gelb, bla bla. Und er war weiß und die Attacke ist weiß. Und die heilt meine ganze Party plus den Boss. Ja. Und ich dachte so, fuck, vor allem, die hat ihn 1400 irgendwas KP oder HP geheilt und ich habe ihm vorher mühselig maximum mal 200 Schaden gemacht mit einer Attacke. So, und dann musste ich das immer, also zwischen 80 und 200, ey. Und dann dachte ich mir so eine Scheiße. Und du siehst immer, das fand ich eigentlich ganz cool bei dem Spiel, also du siehst nicht seine HP-Leiste, aber du siehst immer ab so einem bestimmten Punkt, ich denke mal, ähnlich wie bei Octopath, da färben sich ja die Anzeigen dann gelb und dann rot.
Ja.
Und da ist es aber so, der hat dann so eine, also jeder Gegner hat eine, ich sag mal so ein bisschen Kopf runter oder schräg hinstellen Animation, dann weißt du schon direkt, okay, der ist kurz vorm Sterben, also der hat wahrscheinlich dann nur noch 20% seiner HP. Ja, und dann hatte ich das und auf einmal nach dieser Heilung steht er wieder ganz normal. Ich dachte so, fuck, ey. So ein Scheiß. Einige Bosse sind auch diese ganze kryptische Scheiße, ne? Muss ich ehrlich sagen, heute mag ich das gar nicht mehr. Dieses, oh, den kann ich nur mit Element Rot Schaden machen. Da musst du jede Attacke durchmachen, bis du dann merkst, okay, mit Rot kann ich ihn schaden, mit allem anderen entweder heile ich ihn oder null Schaden. Ah, das ist so nervig, ne? Und weiß ich nicht. Aber weißt du, das früher war das noch dieses, ja, wir haben ja die Zeit, wir können ja alles ausprobieren, wir können ja 16 Stunden grinden, gar kein Problem, jedes Pokémon einzeln trainieren. Nee, heute ja, nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr drauf.
Aber das sind die Sachen, die man halt, also zum Thema heute so ein bisschen, alte Spiele versus neue Spiele. So, kam jetzt, ne, ich habe das Lufia oder Lufia 2, was ja eigentlich ist, heißt in dem Deutschen Lufia, wo es der zweite Teil ist, weil der erste nie hier rauskam. Dass wir nochmal drüber reden, was ist denn mit alten Spielen oder gegen neue? Was haben wir heute für schöne Sachen oder auch schlechte? Und was war damals denn besser oder was gut gealtert, was schlecht gealtert? Worauf haben wir keine Lust mehr, wie du gerade schon sagst? Ich habe zufällig gestern, wurde mir ein Reel vorgeschlagen, weil du hast mir das, glaube ich, heute Morgen oder gestern schon erzählt, mit genau das, glaube ich, ja, Esper-Angriffe oder sowas in Final Fantasy VII im Original. Er startet, dass die Animation geht los, er geht hin, räumt die Spülmaschine aus, geht mal Auto waschen und kommt wieder und dann ist die Attacke durch. Ätzend. Aber das hatte auch was von damals und in Sea of Stars waren die Ultimate-Attacken auch so, diese Mond- und die Sonnenattacke. Ja. Da ist sie hochgeflogen, hat das gemacht, hat es beschwört, aber gut, es waren einfach nur so 20, 30 Sekunden. Aber auch das,
jedes Mal, ja.
Ein Witz irgendwie nicht mehr so.
Nee, das ist, also vor allem, klar, die sind grafisch, braucht man nicht sagen, die sind natürlich ganz anders, diese Games, ne? Also gerade diese PS1-Ära, auch N64, alles so optisch, ja, gewöhnungsbedürftig heutzutage, ne? Ich meine, wir sind groß geworden damit, wir kennen das, okay. Aber allein, wenn ich das so diese CGI-Cutscenes sehe, ich musste das mal bei WhatsApp schicken, die eine habe ich mit aufgenommen, weil ich dachte, das muss ich dir zeigen. Und dann siehst du das auf so einem 55-Zoll-Fernseher, der 4K kann und alles, und dann siehst du das wirklich jeden aus. Pixel. Du kannst jeden Pixel, weil das haben die bei dem Remaster dann eben nicht geändert, ne? Wobei Chrono Cross hat witzigerweise noch ein Update neulich bekommen, weil die Switch 2 Kompatibilität irgendwie nicht so passte, auch ein paar andere Games. Und dann haben die Karte, die Map haben die dann in HD gemacht, weil die Texturen waren extrem matschig. Ich habe teilweise nicht gesehen auf der Karte, ach, da ist ein Dorf. Ach, da kann ich einfach hingehen und quasi A drücken und dann gehe ich da rein. Das habe ich nicht erkannt, weil das ist einfach, ja, keine Ahnung, irgend so ein grauer Block und ja, das war's.
Ja, super.
Also das ist manchmal. Aber wenn wir schon sagen, hier die Karte, so eine Karte war schon, ich sag mal, noch ganz, ganz früher, ich sag mal, NES-Zeiten, das war schon Luxus, sowas zu haben. Ne? Haben wir auch bei der Metroid-Folge gesagt, so dieses NES-Metroid mit so einer Karte, das ist schon scheiße, wenn du keine hast oder auf dem Gameboy, ne? Das ist Luxus. Aber was du eben auch hattest mit Octopath, mit der Schnellreise, das war ja auch nichts Selbstverständliches in früheren Games. Du musstest wirklich nochmal alles ablaufen. Wenn ich allein an Pokémon denke, bis du die VM Fliegen bekommen hast, hattest du, glaube ich, schon 6 Orden. So, du warst eigentlich ja, schon
relativ spät, ne?
Ja, und über die Hälfte. Da. Und plötzlich konntest du dann fliegen und konntest wieder zurückreisen in die Städte. Aber vorher, du musstest das alles ablaufen.
Ja, aber es hat auch alles recht linear aufgebaut, viele Dinge, ne? In Lufia gibt's auch keine Karte, aber das Spiel ist halt wirklich so linear. Obwohl du später halt so ein Schiff hast, dann kriegst du irgendwann ein U-Boot und dann kriegst du irgendwann das Segelschiff, wo du halt die ganze Map abfliegen kannst. Aber du musst dann trotzdem alles abfahren. Du musst gucken, du musst suchen. Es gibt keine Karte.
Also gibt ja auch keinen Questmarker oder so, ne?
Nee. Aber man braucht's nicht. Man braucht's da auch einfach nicht. Es gibt ja auch keine Nebenquests. Also in Lufia gibt es keine Nebenquests. Das ist ein super lineares Game, was, glaube ich, die größte Kritik ist. Ne? Du hast richtig Stadt-Dungeon, 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 Stadt-Dungeon oder mal 2 Dungeons plus Stadt. Aber
findest du das aber nicht so geil? Also oder bist du ein Fan davon, dass es linear ist, dass du einfach weißt, okay, straightforward, hier muss ich jetzt hin?
Weiß nicht. Ich habe ein Video mal gesehen auf YouTube, so einer, der die ganzen alten Spiele spielt, auch diese Super Nintendo-Ära. Ne, Terranigma, Secret of Evermore, Mana, Lufia und Co. Ist das heute noch geil? Oder sowas. Mhm. Ist halt Titel und dann spielt er die und macht da halt so ein Feedback zu. Und das habe ich auch geguckt und der hat dann nochmal kritisiert, ja, Lufia ist halt genau so. Stadt, Dungeon, Stadt, Turm, Stadt, Tempel, Stadt, Höhle. Mal hast du 2 Höhlen und dann ändert sich da von der Story was, einer geht, einer kommt und dann passiert wieder irgendwas und du musst wen retten und du musst gegen ihn kämpfen. Ne? Aber es ist trotzdem halt schon so sehr linear, was wenig Abwechslung in dem Fall bringt. Du gehst in die nächste Stadt und wenn du in die Stadt kommst, wird schon irgendein Event starten, was dir jetzt halt sagt, wo du danach hin musst. Ja. Aber trotzdem ist es ein geiles Spiel. Also, was ich jetzt merke, wo wir sagen, was ist nicht so gut? So paar Dialoge, denke ich, ja, die sind halt schon nicht so tief. Ich weiß, wie viel da vielleicht von der Übersetzung noch fehlt.
Ja, das kommt dazu.
Aber es sind dann diese typischen deutschen Übersetzungen, ne? Die man damals hatte. Hat auch seinen gewissen Charme. Aber als Kind hatte man das dann doch ein bisschen mehr in Erinnerung irgendwie, dass das so ein bisschen mehr Impact halt hatte. Aber manche Sachen waren dann schon so sehr schnell. Ach so, oh, ja, heiraten jetzt schon. Also Ich dachte, in meiner Erinnerung ist da viel mehr passiert, bis es dann endlich zu dieser Szene kam, aber ist dann so. Aber trotzdem, so langsam kommen so diese Sachen. Ich finde auch, das Ende ist schon emotional und die Musik ist einfach so toll in dem Game. Das Kampfsystem für damalige Verhältnisse halt einfach super. Du kannst Dinge auswählen, du hast Magie, du hast Angriffe, du hast deine Zornattacken, also kannst du je nach Items, musst du für diesen Gardeskampf bestimmte Items anziehen, weil du nur bestimmte Zornattacken hast, die du nutzen kannst.
Ja, okay.
Nur Spezialsachen, dafür war das schon gut. Und die Ladezeiten sind so kurz bei dem Spiel, Kampf rein, sofort kämpfen, besiegt, raus. Da muss ich denken an Octopath Traveler, holy shit, ey, auf der Switch. Meine Güte, 2 Sekunden bis in den Kampf raus, nochmal 1,5 Sekunden bis wieder raus, 4-5 Sekunden Ladescreen in der Stadt und raus. Oh Gott, deswegen habe ich ja auch verkauft und auf der PlayStation nochmal gespielt. Das war ja wirklich die Hölle. Also Octopath Traveler 2 auf der Switch 1, da musst du schon Nerven haben für. Meine Güte, ist da war das beschissen.
Aber witzig mit den Ladezeiten, dass du sagst, weil ich habe jetzt gerade auch mit Chrono Cross gemerkt, ich habe ja fast das ganze Spiel auf der 1 gespielt. Und jetzt für das Ende dann noch irgendwie, die letzten 2 Stunden waren das nur, auf die 2. So, und auf einmal merke ich, ey, wie schnell das Spiel lädt. Also allein das Hochfahren von dem Game, bis du im Titelbildschirm bist, das war nicht mal 10 Sekunden. Also bis Square Enix-Logos und alles reinkommt. Aber du bist sofort durch, startest deinen Spielstand, ab dafür.
So, aber also das so ein PlayStation 1-Spiel, sollte das nicht in
ja, aber
0,2 Sekunden geladen sein?
Nee, selbst auf der 1. Ne? Und ich meine, wenn wir jetzt noch mal bei Ladebildschirm bleiben, Donkey Kong Bonanza hat auch Ladebildschirme. Also die sind zwar super schnell weg, Dann kommt immer dieses typische Tipps für das Game. A drücken, dann siehst du den nächsten Tipp. Soweit kommst du gar nicht, weil dann ist der Tipp schon, also dann geht's schon wieder weiter. Aber witzigerweise, das mit den Ladebildschirmen auch bei der Switch 1, bei ganz vielen Games, aber gut, das spare ich mir jetzt, das ist ja auf jeden Fall gut. Bei Octopath Traveler habe ich es gar nicht mehr im Kopf, wie die so waren.
Ja, aber wenn du warst ja 7 Jahre, 8 Jahre lang auf der Switch 1 unterwegs. Du hast ja in jedem Game Ladezeit.
Ja.
Für dich war es ja normal,
manchmal dass du ein Spiel
startest und 25, 30 Sekunden wartest, bis ein Spiel, ein großes, losgeht.
Ja.
So, ich meine, ich habe auf dem PC meine M2 SSD, die, keine Ahnung, 4 Gigabyte in der Sekunde gefühlt Daten übertragen kann. Ab dem Punkt hattest du ja nahezu keine Ladezeiten mehr, als die SSDs kamen. Und die PlayStation ist dann auch deutlich schneller. Deswegen, mir fallen dann, es ist das, was man gewohnt ist. Ne? Du hast jetzt umgekehrt, du würdest das gleiche Spiel jetzt auf einer PlayStation oder auf einer Switch 2 oder am PC starten und denkst, holy shit, wow, das ist sofort
so
da.
So schnell.
So, und ich umgekehrt denkst du, halt mal lang. Boah, so eine halbe Sekunde kann schon was sein. Aber es war ja mal auf hohem Niveau. Aber man denkt ja, dass alte Spiele eher Ladezeiten hatten als neue. Aber die ganz alten waren wahrscheinlich so simpel, dass sie halt eben auch da, selbst auf dem Super Nintendo keine hatten.
Also man hat ja bei vielen Games, gerade bei den alten, auch immer mal getrickst mit irgendwelchen komischen Bildschirmen, eine kurze Animation, die eine Ladezeit überbrückt hat oder
das
überdeckt
hat. Das
hast du
heute ja standardmäßig.
Macht man heute ja auch. Aber damals haben wir uns ja keine Gedanken darüber gemacht. So, nee. Wir wollten einfach zocken.
Ja.
Und wenn du dann, keine Ahnung, so ein, ich weiß noch, Tomb Raider beispielsweise, auf der PlayStation 1 habe ich 1-3 gespielt und da war ja auch immer diese Ladezeiten und sowas, also dieser Ladebalken. Dann kam eine Cutscene, so ein CGI-Zeug. Dann ist das zu Ende, kommt wieder ein Ladebalken und dann geht's rein ins Level. Das ist heute, ja, für uns das vielleicht noch normal, weil wir es kennen, aber ich sag mal so Gen Z, wenn die das heute spielen, ich will nicht, dass es lädt. Ich will ein Re-Tournament spielen, ne? Starte das Spiel, du.
Oh Gott,
geiler Typ. Geiler Typ, ja. Aber Tomb Raider ist tatsächlich auch so ein geiles Beispiel dafür. Diese Panzersteuerung und so, sage ich mal, auch Resident Evil, weiß ich nicht, also diese Freiheit mit der Kamera, das kennt man halt so, wie das ist heute ja Standard, ne, dass du die Kamera frei bewegen kannst. Wenn ich jetzt noch ein altes Game noch nehmen sollte, dann wäre das hier noch Mario 64 als schlechtes Beispiel. Für viele hängt da so viel Nostalgie dran, weil es einfach so das erste 3D-Game und alles war auf dem N64. Mhm. Ich muss sagen, ich bin damit halt nicht groß geworden. Also ich habe es gespielt damals. Es hat mich auch geflasht, wie es aussah und alles. Aber heute, ich habe es in der 3D All-Stars Collection, bin ich immer noch nicht durch. Muss ich immer noch weiterspielen, das Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Sterne ich habe. Aber es hat mich nie so richtig gefesselt wie in Mario Galaxy, wie in Mario Odyssey und so. Einfach, weil die Kamera ganz oft der Endgegner ist.
Sehr gutes Negativbeispiel hatte ich auf dem 3DS jetzt nochmal gespielt. Ocarina of Time. Der zweite Analogstick fehlt. Für die Kamera drehen. Du bist gewohnt, mit 2 Sticks zu spielen. Der eine bewegt den Charakter, der andere bewegt die Kamera. Und du läufst um die Ecke, der Charakter Link läuft schon, dreht sich so ein bisschen, aber die Kamera nicht und die dreht sich erst im Nachhinein nach. Oh,
ich hab's aber gerade nicht
ganz im Kopf. Schlimm, ganz schlimm.
Bei dem 3DS, also hast du den New 3DS, ne?
Ja, ja.
Da ist dieser kleine Nippel. Ich hab den doch hier liegen. Da ist dieser kleine Nippel und ich meine, damit kannst du die Kamera steuern.
Ja, 100%.
Ich weiß nicht, ob es bei dem Game geht. Das weiß ich gerade nicht. Aber ich weiß zum Beispiel Fire Emblem Warriors habe ich damit gespielt. Das ist aber auch ein New 3DS exklusiver Titel. Und damit konntest du super die Kamera steuern. Und Monster Hunter Stories fällt mir gerade auch noch ein. Da konntest du die Kamera mit steuern. Fand ich richtig gut, weil du hast halt keinen richtigen Stick. Aber dieses Ding funktioniert wie so ein kleiner Stick.
Dann hätte ich ja gemacht. Dann hätte ich versucht. Ich habe alles versucht, dass ich da irgendwo drauf oder mit irgendwas anderem.
Muss ich auch noch mal. Aber wie gesagt,
ich kann es dann nochmal machen und dann kann ich ja ein Video zeigen.
Ja, vielleicht geht das da nicht. Vielleicht habe ich das gerade falsch im Kopf. Aber die beiden Games, die ich gerade genannt habe, da funktioniert das und richtig gut. Also war ich erstaunt, dass das, weil ich hab, glaube ich, kaum Games, die das überhaupt nutzen. Also ich glaube, grundsätzlich gibt's kaum Games auf dem New 3DS, die das nutzen, weil ja dieser Stick, alle haben immer gefragt, was ist das? Das kannst du ja nicht richtig eindrücken und so, aber dann kannst du.
So die Kamera. Aber schön, dass du sagst, Kamera ist der Endgegner.
Ja.
Man ist was gewohnt und das hat man dann nicht mehr. heutzutage, nämlich dieses, ne, freie Drehen der Kamera und Gehen. Ich kann, wie ich das machen möchte. Ich kann nur mit dem Stick, dann dreht sie von alleine nach. Ich kann sie nachregeln, ich kann viel nachregeln, ich kann im Vorfeld schon drehen. Daran hat man sich halt gewöhnt. Und wenn das dann nicht mehr ist, oh, deswegen nochmal, Grafik. Super Nintendo 16-Bit 2D-Pixel-Optik ist die beste Grafik auf dieser Welt. Die ist so zeitlos. Alles, was danach in 3D kam, sieht mit der Zeit beschissen aus. Das Ding ist zeitlos. Ich habe das angemacht und es ist einfach null. Ich starte einfach rein und mache, oh ja, es ist ein bisschen pixelt. Egal, alles klar, los, 20 Minuten und du bist vollkommen drin. Das ist das Normalste von der Welt. Diese, auch ich spiele mit dem Original-Controller auf dem Classic Mini. Ich dachte, erst so ein Steuerkreuz wieder. Oh, voll ungewohnt, mega ungewohnt. Dieser Analogstick ist halt schon einfach besser. Fakt. Und dann wieder mit dem Steuerkreuz, das hat ein bisschen gedauert, aber jetzt mittlerweile laufe ich mit dem Ding da durch, als gäbe es kein Morgen. Einfach wie auf dem Super Nintendo. Richtig geil. Klar, die Controller ist nur so eine Platte, die in der Hand liegt, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Voll scheiße. Die heutigen ergonomischen Controller mit allen möglichen Tasten und Freiheiten sind einfach besser. Fakt. Also, muss man so sagen. Aber trotzdem spiele ich eben mit dem alten Original, das ist schon cool. Und dann damit rumlaufen, oben, unten, links, rechts, überhaupt kein Problem, reicht, mehr brauchst du nicht.
Du musst ja nicht diagonal, also ganz selten irgendwie diagonal. Und vor allem
gibt's auch gar nicht im Spiel.
Mit der Kamera, also ich kenne auch noch so alte Games, ich wüsste jetzt nur gerade keins, aber ich hab's noch im Kopf, da konntest du gar nicht die Kamera selber bewegen, sondern du musstest dann mit irgendwas anvisieren. Und dann hat sich die Kamera quasi gedreht, oder? Oh. Du hattest einen Knopf, damit die Kamera sich in deine Richtung dreht. Und pass auf, jetzt habe ich aber noch ein cooles Beispiel oder eine coole Sache, die ich interessant finde in Bezug auf Kamera. Ich habe ein YouTube-Video auch neulich geguckt, wo einer so ein bisschen drüber gesprochen hat. Es gibt Remakes zu Games und Remaster, die brauchte es noch gar nicht. PlayStation ist ja, glaube ich, so ein guter Vorreiter dafür mit Last of Us und sowas. Wobei ich da gehört habe, vieles wurde gemacht, eben um die Serie zu pushen, um einen Film zu pushen und so weiter. Nämlich das Spiel Until Dawn. Ich habe es nie gespielt, ist, glaube ich, so ein Horror irgendwas. Das kam ja jetzt auch als Remaster für die PS5. Und da wurde eine Sache geändert, fand ich super interessant. Die Kamerafahrten waren im Original so, dass, also ich habe es nie gespielt, ne? Ich kenne nur die Bilder jetzt aus dem YouTube-Video und ich gebe das jetzt einmal wieder. Die Kamera war dann so, dass die dann feste Fahrten hatte. Also du konntest dann irgendwie durch ein Gebiet kurz laufen und die Kamera war einfach fest eingestellt, dass die jetzt so schwenkt, wenn du da weitergehst, und wenn du zurückgehst, schwenkt die quasi wieder zurück. Die war nicht frei beweglich. Und dann hat er gesagt, das hat diesem Spiel einfach einen enormen Charme gegeben, weil das sowas Eigenes war. Jetzt in dem Remaster oder Remake haben die einfach die Kamera frei beweglich gemacht. Dadurch hat er dann gesagt, spielt es sich wie, sorry, wenn ich irgendwelche Sony-Fanboys angreife, aber jedes generische PlayStation-Franchise wie Last of Us, wie Alan Wake, glaube ich, war es, God of War, irgendwas anderes. Also diese Third-Person-Perspektive über die Schulter sind einfach, das ist halt so generisch PlayStation, also so typisch PlayStation, sage ich mal, für die Games.
Ich glaube, das ist allgemein einfach für ein Genre. Und ich glaube, es geht mehr darum, dass man was weggemacht hat, was vorher da war, was besonders war.
Ja, genau. Also darum ging es eigentlich. Aber er hatte das so irgendwie, das fühlt sich nicht mehr eigen an dadurch. Weil das jetzt einfach durch diese Kamera, die so beweglich ist, wirkt es einfach wie ein God of War und ähnliches, auch wenn das ein ganz anderes Spielprinzip ist. Aber diese Über-die-Schulter-Ansicht und ja, das fand ich interessant in Bezug auf Kamera, weil wenn ich jetzt auch an Resident Evil denke, Teil 1, aber auch Final Fantasy 7, das Original auf der PlayStation, du hast diese vorgerenderten Gebiete, Bereiche. Du siehst immer, wenn irgendwas in so einer anderen Farbe oder so ist, weißt du sofort, da kannst du interagieren, ne?
Also es war ja bei den alten Zeichentrickfilm. Siehst du auch?
Ja, dann siehst du, da passiert gleich was, ne? Irgendwie. Und so war das halt auch, ne? Weil alles fest, und wenn du nach da läufst, dann läufst du aus dem Bild quasi, dann bist du in dem nächsten vorgerenderten, und dann musst du wieder mit überleben mit der Steuerung, weil plötzlich ist nach oben gehen, läufst du wieder aus dem Bild, und also manchmal total bescheuert gemacht. Ja, auf jeden Fall, das fand ich super interessant, also in Bezug auf Kamera. Und das, was du eben gesagt hast, 16-Bit, ich bin voll bei dir, also zeitlos, geht immer, egal, also nimm das Pokémon-Franchise, nimm irgendwelche RPGs von damals, wie du eben genannt hast, also Secret of Evermore, Secret of Mana und Co. Ey, das kannst du dadurch heute noch gut spielen. Was vielleicht nicht so gut ist, sind Sachen wie, keine Ahnung, Speicherpunkte, fehlende Schnellreise. Gut, bei vielen brauchtest du das eben nicht, wenn die Spiele linear waren. Was gab's noch für Einschränkungen? Wenn ich jetzt noch mal zurückdenke an den Game Boy, Link's Awakening, hatten wir auch schon drüber gesprochen, diese Limitierung an Knöpfen. Du musst immer ins Menü, immer die Waffen wechseln, auf den Knopf legen.
Ja.
Total nervig.
Das hat auch jemand geschrieben auf meine Story letztens, als ich gefragt habe wegen alten, neuen Games. Ja, wir wollen es ja ein bisschen allgemeiner betrachten, aber A Link to the Past, das ist doch perfekt, das Spiel. Da gibt's doch nichts dran auszusetzen. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel und du kannst es heute wahrscheinlich einfach noch reinschmeißen. Aber auch da die Itemization. Jedes Mal Start. Ich habe das Geräusch noch im Kopf. So, jetzt Bumerang. Oh, jetzt Enter. Wieder auf und rein. Und dann jedes Mal das Gleiche. Wie gesagt, wir hatten keine Knöpfe auf den Controllern. Wir konnten nichts belegen. Du hattest auch auf den Gameboy-Teilen immer nur diese zwei A- und B-Dinger. Du musst es dann wechseln, da musst du über einen großen Abgrund springen, da brauchst du die Stiefel und die Feder. Ja. Das heißt, du stehst auf der anderen Seite, aber hast kein Schwert in der Hand und musst dann direkt wieder wechseln, dass du das den Gegner dass da bekämpfen Gebüsch kannst.
Auf der anderen Seite.
Oh. Ja, das ist halt überhaupt nicht gut. Und warum kann ich mir nicht, ne, heute sagen, Schultertasten wurden nie benutzt, fast nie.
Super selten, ja.
Also bei Lufia, oh, du musst halt ganz klassisch rundenbasiert, ne? A, Angriff auf den einen Char, der nächste Char, Angriff auf den zweiten, also A. 8, 9 Mal A drücken, um für 4 Charaktere den Angriff zu machen. Und oft ist es halt einfach nur, ja, okay, jetzt greifen alle eh einfach nur an, ich muss einfach nur 9 Mal A drücken und dann jeder macht seinen Angriff. Oben links die Schultertaste. Lufia hat einen Einhandmodus. Du kannst das Spiel in einer Hand spielen.
Ah, cool.
Und wenn du oben L gedrückt hältst, macht er quasi dir wie dieser Turbo-Controller. Spammt der A automatisch. Das heißt, immer so, angreifen. Fertig. Ich kann mit dem L Gegenstände schieben, ich kann Türen öffnen, ich kann Truhen öffnen, ich kann interagieren, ich kann sprechen, ich kann mit einer Hand auf dem Steuerkreuz und da oben laufen und mit dem anderen Hand, keine Ahnung, kann ich mir am Sack kratzen. Und das ging damals schon, 1994.
Aber das ist cool, dass du das sagst, weil das fällt mir gerade ein, Bravely Default 2 hatte das auch, dieses letzte Attacke oder die letzte Aktion nochmal ausführen.
Die Dinge speichern, ne? Dieses viermal Turbo-Ding und dann
ja, finde ich richtig gut, weil dann kannst du, ne, wenn du so beim Grinden bist, ja komm, dann mach einfach immer wieder den gleichen Angriff. Und weil wir gerade noch die Knopfbelegung hatten, das war total blöd in Super Metroid auf dem Super Nintendo. Also ich finde es genial, das Spiel, aber auch das ist kacke, weil du musst mit Select oben durch die Leiste, da hast du die, also am Anfang ist noch okay, da hast du ja nur die Raketen, dann hast du später die, du hast hier den Grapple Beam, also diesen Enterhaken quasi, du hast die Powerbomben da drauf und du hast noch diesen so einen Röntgenblick, wo du einfach durch Wände gucken kannst, ob versteckte Items oder Räume da sind. Alles muss, also quasi die Raketen sind ganz hinten und dann musst du dreimal Select drücken, damit du bis dahin kommst. Jedes Mal.
Und diese Select- und Start-Buttons, die waren halt auch nicht geil. Die waren erstens super schnell ausgenudelt, dieser Druckpunkt davon, der wabbelt so voll nach oben und nach unten. Ja. Also, und es war ganz oft, diese Start- und Select-Tasten, die gibt's ja heute gar nicht mehr. Das war in den Games bestätigen. Wir hatten einen Controller, da war die Start-Taste so durchgenudelt. Und wir haben dann immer Turtles Tournament Fighter gespielt und du musst mit Start bestätigen. Und jeder muss dann bestätigen. Und da war dann irgendwann, wo du so mit irgendwas da reingedrückt hast in diesen Controller, das kann schon nicht mehr gut sein, um dann irgendwie geschafft zu haben, Start zu drücken. Oh. Ja, es war nicht alles besser damals.
Ist aber wirklich so. Also Tastenbelege und so teilweise. Vor allem, das ist immer das Geile, bei Jump'n'Run-Games, da brauchst du ja nicht so viel. Ne? Super Mario World. Dann hast du auf 2 Buttons springen. Es gab ja die Leute, die, glaube ich, mit B bist du schnell gelaufen, mit A springen oder mit Y konntest du, glaube ich, auch springen.
Meistens, aber Y war meistens immer der Sprint.
Oder so rum, Game. Ja, oder so rum. Und dann hattest du aber bei X auch diesen Drehsprung. Den brauchst du ja hin und wieder mal bei Mario, also wo du dann diese Blöcke zerstören kannst, wenn du groß bist. Aber, also, gerade bei Jump'n'Run-Games, ganz oft hast du einfach 2 Knöpfe fürs Springen. Also ich meine, die kannst du dann immer
aussuchen,
weil da brauchst du halt nicht. Ja, wie soll ich sagen, da musst du halt nicht, du brauchst ja nicht so viele Knöpfe. Auch die, wie du gesagt hast, die Schultertasten. Lass ich ja überlegen, was konnte man bei Mario World damit machen? Also mit Select konntest du das Item oben aus der Box rausholen.
Das stimmt, ist dann mal runter, dann so runtergefallen, ne?
Ja. Ja, das konntest du rausziehen, aber die Schultertasten wüsste ich gerade gar nicht, was man in dem Spiel damit machen konnte. Aber wie du schon sagst, die wurden eher selten genutzt.
Ich glaube, das hatten wir schon mal. Aber ich habe diesen Super Nintendo Controller so verinnerlicht oder die Farben. Da war auch mal in irgendeinem Quiz im Big N Club, wo ich denke, Leute, ihr müsst doch die Farben wissen. das B gelb ist, das A rot ist und auch welche Farbe liegt unten, gelb. Das ist so klar. Ich sag heute noch, auf dem Switch-Controller, egal wo, die Taste links ist halt einfach grün. Drück grün! Schatz, drück, du musst grün drücken! Wo ist verdammt grün? Ja, Y links, grün halt! Oh, das ist einfach drin. Ich sag immer, ich brülle dann die Farbe rein und ja. Ich gehe davon aus, dass jeder weiß, welche Taste gemeint ist. Aber ist nicht so.
Aber ach, ich muss sagen, bei mir hat sich das gar nicht so mit den Farben eingebrannt, sondern eher mit X und Y, ne? Und A und B und alles, das ist irgendwie voll drin. Und wie du schon sagst, also dieses Start- und Select-Taste, ja, das ist verschwunden, ne? Also Start hatte man noch eine Zeit lang, gut, bei Nintendo ist jetzt Plus und Minus. Das war aber auch schon damals mit der Wii, mit diesem Home-Button und auch Plus und Minus und ja, das hat sich alles gewandelt, ne? Also so Sachen, die von früher gar nicht mehr so präsent sind gar nicht mehr da.
Dieser typische Screen, aber, Press Start.
Ja.
Immer, überall. Heute, Press Any Button.
Aber wie stehst du zu Game Over und dann quasi Continue oder von vorne spielt und sowas? Heute ist ja so, auch in einem Mario, wenn du stirbst, du verlierst 10 Münzen. Und du bist sofort wieder an der Stelle, wo du gestorben bist. Weil keiner hat doch mehr Bock, jetzt irgendwie die ganze Welt von vorne zu spielen.
Nee, aber Game Over Screen, da muss ich sagen, A Link to the Past hatte einfach den besten. Du bist gestorben. Miu, 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 miu. Ja. Pump. Und dann, tick, tick, wie dieser Text da aufbaut, dieses Geräusch. Tick, tick. Geil. Immer noch das Beste. Und immer speichern und weiter.
Aber bei Link's Awakening, also ich glaube, bei A Link to the Past.
A Link to the Past meine ich das. Ich meine,
A Link to the Past, ja. Aber Link's Awakening wurde ja auch jeder Tod gezählt. Und ich glaube, es gab irgendwas gab es, wenn du das ohne Tod durchspielst. Ich meine, irgendeine kleine.
Kann sein. Ich weiß, dass Link to the Past am Ende zählt. Caro hat ja 197 oder 297 Tode gehabt.
Ja, das geht ja noch. Im ersten Dungeon. Ja, das ist schon, also, das, ich weiß nicht, kennst du noch von, hast du Street Fighter gespielt?
Ja.
Das fand ich eigentlich immer ganz cool, da wurde immer runtergezählt von 9 bei diesem Continue, Screen und die Kämpfer waren dann immer so voll zusammengeschlagen. Die war da so völlig blaues Auge und Nasenbluten und sowas. Ja,
willst du wirklich weiterspielen und ja. Ah, komm. Ja, das war schon gut, ob das motivierend war, weil manchmal hast du es dann auch durchlaufen lassen und da komm, es jetzt reicht für heute.
Ja, aber wie soll ich sagen? Also man wollte ja schon wissen, okay, welcher Kämpfer kommt als nächstes? Ne, es gab ja, es war ja so ein bisschen, wenn ich jetzt an Tekken denke, weiß ich, ob du Tekken gespielt hast auf der PlayStation.
Nee.
1-3 habe ich damals gespielt. Da hattest du immer die Motivation, also in so einem Kampfspiel, das ist jetzt überhaupt nicht mein Genre, aber du hattest die Motivation, weil du wusstest, du kannst jemanden freischalten. Also du musst quasi so einen Storystrang in Anführungszeichen einmal durchspielen mit jedem Charakter. Und hinter jedem Charakter steckte ein anderer Kämpfer, den du dann danach freischaltest. Der war eigentlich, meistens hat er, glaube ich, die gleichen Angriffe gehabt wie der andere, hatte nur halt einen anderen Skin, eine andere Person. Und das war halt ganz cool. Und ich weiß noch, mein damals bester Freund in der Grundschule, Christian, Gruß geht raus, falls er das hören sollte, der hatte Tekken 2 und Tekken 3. Und da weiß ich noch, auf der Rückseite waren dann so die Kämpfer links und rechts auf der Verpackung so drauf. Und du wusstest immer, oben links schaltet quasi oben rechts frei. Und dann haben wir diese ganz kleinen Bilder angeguckt, die waren wirklich mini. Oh, geil, wenn ich mit der kämpfe, dann schalte ich die frei. Und wenn ich mit dem kämpfe, dann schalte ich noch den frei und so. Und das war voll unsere Motivation in so einem Game. Weil sonst sind diese Spiele, also mir gibt das halt nichts, ne? Dieses, ja, Knöpfe drücken. Und bei mir war es eher Press and Pray. Also, dass irgendwas Geiles kommt.
Ist ja oft so. Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung, ich spam einfach Buttons.
Ja, also ich weiß nicht, jetzt bin ich auch bei Smash Bros. Voll raus. Ich bin richtig schlecht. Ja. Ich habe da gar keine Ahnung von.
Ich habe noch eine Sache, die, was mir jetzt bei Lufia wieder auffällt. Also ich liebe den Soundtrack. Ich habe ihn mir hier als Platte gemacht. Ich liebe alles daran. Aber damals, wir hatten das schon mal, die Speicherkapazität war begrenzt. Das heißt, die Songs waren ja nicht unbedingt ein Lied, sondern meistens so 30, 40 Sekunden Blöcke, die dann geloopt sind. Das heißt, es wiederholt sich alles relativ schnell, relativ oft, weil man dadurch ja Speicherplatz gespart hat, weil der Track an sich nicht so lang war. Du hast ein Battle-Theme. Das ist gut, aber das kommt halt auch alle 858 oder 3000 Kämpfe, die du in so einem Spiel machst. Immer und immer wieder das gleiche Team immer wieder von der ersten Sekunde an. Und das ist gar nicht so schlimm. Gut, heutzutage hat man mehrere, viel mehr, je nach Gebiet, je nach Fortschritt ändert sich das Stück. Aber dann kommst du wieder auf die Oberwelt und da startet der Song halt auch wieder von vorne. Immer wieder von vorne. Kampf, immer wieder das Gleiche. Und heute hast du in den Spielen ja, der Overworld-Theme läuft ja im Hintergrund weiter. Und dann kommst du aus dem Kampf raus und das Ding läuft einfach weiter. Hm. An der gleichen Stelle, an einer anderen. Es ist nicht immer wieder dieses generische Neue. Klar, das ist der Technik, das ist der Hardware geschuldet von damals, aber das ist halt auch was, ja, das ist halt heute besser. Fakt, das ist, der Song kann der größte Banger sein, aber irgendwann ist es halt auch da ein bisschen, ja.
Ja, ja. Erinnert mich so ein bisschen an Pokémon, wenn du diese, zwischen den Routen gab es doch immer diese Häuser, weil du da durchgegangen bist, da war ja dann irgendeine Musik, dann gehst du raus und dann merkst du richtig, wie dieser Song gerade neu startet,
ja,
also
ja.
Ne, für diese Route.
Jedes Mal.
Und dann gehst du wieder in die nächste und dann startet der andere Song dann wieder neu.
Ja. Ich dann kommt weiß der Kampfmusik, kommt wieder von gleich und dann startet die Routenmusik wieder von vorne, ja. Und immer das Gleiche.
Ja.
Und ich meine, klar, ich mag auch gerade die alten Songs, aber da muss man halt schon sagen, das ist ja nicht so gut gealtert.
Also ich glaube, sowas nehme ich gar nicht so extrem wahr, wenn ich es dann spiele. Aber klar, ich habe jetzt komme ich wieder zu Chrono Cross, weil da hatte ich das gerade zum Ende, also die Battle-Themes, ja, die waren okay, also waren auch ein paar Variationen dabei, aber, also nicht viele, aber beim Ende, also wirklich die letzten Bosse, lief dann so eine Musik, wo ich mir dachte, hä, also die passt irgendwie gar nicht, also die war so mehr so im Hintergrund, ja, aber irgendwie passte die gar nicht, also ich hätte gedacht, so, da kommt jetzt gleich ein Banger, weil da jetzt so ein Bosskampf ansteht, nö, kam da eher so was Ruhiges, Langsames.
Oh, schade, ich liebe Battle-Themes. Ja gut, aber ich bin ja nicht sonst der VGM-Daniel, wenn ich auf so einen Scheiß nicht achten würde.
Richtig.
Wollen wir mal den Spieß ein bisschen umdrehen? Also klar, dass alte Games ihren Charme haben und super gealtert sind und heute immer noch Spaß machen. Ich habe lange nichts Altes mehr gespielt und das zeigt mir wieder, ich liebe Lufia, ist einfach ein geiles Spiel, aber auch so die Macken, die es hatte. Und aber trotzdem, es gehört dazu irgendwie. Man mag es trotzdem. Mal gar nicht, jetzt wir drehen den Spieß mal um. Nicht, was war damals denn nicht so gut? Jetzt im Nachhinein, Retro-Perspektive, heute nicht so gut, sondern was ist denn heute explizit gut an neuen Spielen? Was damals halt natürlich noch gar nicht ging. Ich habe ein paar Sachen, hast du auch was?
Einiges, ja. Ja, fang mal an.
Ich finde eine Sache, gut, da wirst du wahrscheinlich auch nicht so viel relaten können, weil du aus dem Nintendo-Lager kommst, aber Motion Capture in Spielen. Spiele werden heute von Schauspielern gemacht, wie Filme, Lip-Sync, Mimik, Gestik ist in jedes Augenzwinkern ist möglich. Und wir haben gerade bei Expedition sehr gut gesehen, wie organisch diese Dialoge sind. Ich glaube, das sind die geilsten Dialoge einfach seit Jahren, wie das gespielt war mit, da merkt man, das ist nicht einfach Texte eingesprochen worden. Es gibt ja ganz viel, das ist mega geil vertont, Top-Sprecher. Aber trotzdem ist es einfach nur im Nachhinein von einem Ingenieur eingefügt worden in diese Sprecher. Und manchmal passt das auch nicht so ganz, auch wenn der Text an sich sehr geil ist. Und bei Expedition sind die halt alle wirklich wie in einem Schauspielding eingespielt und eingesprochen live, während es gespielt ist. Und das merkst du einfach, wie die interagieren. Menschen machen Pausen beim Reden, je nachdem, wie die Emotionen sind, wie Mimik und Gestik, alles braucht so ein bisschen Zeit. Und das ist so perfekt gemacht da drin, dass du hast halt viel mehr Möglichkeiten, wie in einem guten Film oder einer guten Serie, dich da rein zu versetzen, die Leute, die Charaktere zu sehen, wie sie vielleicht leiden, wie sie strugglen, nur einfach durch Gesichtsausdrücke. Das gab es damals nicht. Das konnte einfach nicht sein. Trotzdem war es emotional, je nachdem. Aber die Möglichkeiten heute sind so viel krasser. Und ich finde das fantastisch, was heute mit hier Character Design durch Motion Capture in heutigen Spielen möglich ist. Keine gute Beispiele ist Expedition 33 und die Last of Us-Reihe. Kann man, glaube ich, als sehr gute, positive Beispiele nennen.
Ja, bin ich bei dir. Also allein, was da möglich ist, einfach das Storytelling kommt dann viel besser rüber. Die Emotionen kommen besser rüber. Eine Charakterentwicklung, das konntest du halt früher nicht abbilden. Wenn du da nur Textboxen hast, ja, konntest du dir dann denken. Also wenn ich jetzt kurz zurückdenke auf dem Nintendo DS Golden Sun, der dritte Ableger, ja, da hast du dann immer so, wie willst du jetzt darauf reagieren? Da kannst du so ein Emoji oder so auswählen.
Traurig. Ja, aber immerhin, auch das war schon also, cool.
Ja, damals war das noch so, aber ich habe das ja jetzt erst vor 2 Jahren oder so, glaube ich, nachgeholt oder letztes Jahr. Und dachte dann auch so, ja, okay. Ob das jetzt wirklich einen Einfluss auf das Spielgeschehen hat, sei mal dahingestellt.
Wahrscheinlich
nicht. Nee, wahrscheinlich gar nicht. Das ist wie im Pokémon, die Entscheidung, die du triffst, in Textboxen, die gar keinen Einfluss haben. Ja. Ne? Nur, dass das heutzutage ist.
Ich würde kurz noch was ergänzend sagen zu meinem Punkt.
Ja.
Weil wir wollten ja eigentlich nicht auf Grafik eingehen. Weil Grafik entwickelt sich immer weiter und alte Grafik, was neue, kann man eh nicht so vergleichen, nur ein bisschen. Aber trotzdem, weil viele Leute sagen, ja, die Grafik ist doch so irrelevant. Nein, für dieses Motion-Capture-Ding und die neuen Sachen ist eine und was heute möglich ist, ist ja schon der Wahnsinn, oder? Also du kannst ja wirklich, es sieht ja wie echt aus. Und wenn ein Charakter in einem Spiel wie echt aussieht, wie in einem Film und dann mit Motion-Capture diese Emotionen gemacht werden, das gehört halt zusammen. Wenn es nicht realistisch aussehen würde, kann man sagen, ja super, das Augenzwinkern war gerade irgendwie wie in echt, aber es sind da einfach 5 Pixel, die sich da bewegen, das macht halt auch nichts. So, und deswegen gehört das da schon so ein bisschen zusammen, also moderne Spiele auf Top-Konsolen und PC, wo gerade diese Technik benutzt wird, macht schon viel aus und da gehört die Grafik dann auf jeden Fall einfach dazu. So, und ab da ist jetzt Grafik, aber sag was. Ist.
Aber doch, interessant noch dieser Punkt, weil du gerade Filme erwähnst, du hast bestimmt Jurassic Park geguckt, ne?
Ja.
Und das, also, ich habe den mal vor ein paar Jahren wieder geguckt, den ersten Teil. Ich habe keine Ahnung, ob das wieder so ein Remaster oder irgendwas war. Aber ich finde auch, die Dinos sehen echt gut aus. Also, wenn man überlegt, das war, glaube ich, wann war das, 96 oder sowas? Oder
ja, so Dreh Titanic.
Ja, und also, das sah schon gut aus. Und das waren ja, glaube ich, so die ersten Filme, die richtig krass so CGI, also großes Budget und viel ausprobiert. Und das sah schon gut aus, ne? Also, das haben die für die Zeit gut hinbekommen. Ja, also, das ist schon.
Wer war der Regisseur
von Jurassic Steven Park? Spielberg, ne? Okay. Steven Spielberg, oder? Denke ich mal.
Ja, war schon gut. Wir haben die auch, habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch gesehen. Dieses oder letztes Jahr nochmal. Auch den ersten,
ne?
Nochmal, ja, aber auch den zweiten und dritten nochmal. Da kommt wieder der Audio-Dude jetzt hier. Wusstet ihr, dass die T-Rex-Szene ganz besonders war? Der Mensch kann ja eigentlich nur so ab 20 Hertz Bass wahrnehmen. So 20 bis 20 Kilohertz, sagt man ja. 20 Hertz ist schon ganz, 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 ganz tief. Ne? Das ist auch alles so bis 50 Hertz. Das ist butterweicher Bass. Ne? Das ist dieses Hosenbeinflattern. Du hörst eigentlich gar nichts mehr, du spürst nur noch. Und die T-Rex-Szene hatte, glaube ich, 18 oder 14 Hertz, die nochmal da drunter ging, die eigentlich unterhalb des Hörspektrums liegt, sondern nur in dem Fühlspektrum. Und wenn du quasi Subwoofer in der Anlage hattest oder im Kino, was das wiedergeben konnte, war so Subsonic nennt sich das. Der T-Rex hatte das halt, um nochmal dieses, einfach nur dieses gewaltige Beben, was du eigentlich gar nicht hörst oder spürst, war quasi auf dieser Tonspur so tief drauf. Und es war wohl eines der ersten Male, dass so dieser Ton-Gag quasi genutzt wurde. So, einfach nur mal.
Interessant. Erzählen. Ja, interessant. Habe ich nicht gewusst. Aber wenn ich jetzt mal noch was nehmen müsste, was heute besser ist, ich komme wieder zum Thema Speichern, aber ich will jetzt gar nicht auf das Thema Speichern in Games und Autosave und so eingehen, sondern grundsätzlich, wo die Dateien gespeichert werden, du kennst sie ja auch noch mit der Memory Card, das war schon echt irgendwie nervig. Ich hatte mal so ein von einem Kumpel so ein RPG auf der PlayStation 1, Blaze & Blade. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Ich bin irgendwie gefühlt der einzige Mensch, der das mit ihm gespielt hat und mit 2 anderen Leuten. Also es ging sogar zu 4. Du brauchst halt diesen komischen Boomerang für die PlayStation 1, wo du die Controller reinpackst. Aber du hast, ich glaube, so eine normale Memory Card hatte 15 Speicherblöcke. Jeder Charakter hat, glaube ich, bei dem Spiel immer 3 eingenommen. Das heißt, wir hatten die dann, wenn du 2 Spielstände machen wolltest mit mehreren Charakteren. Du musst nämlich jeden Charakter einzeln abspeichern. Und dann hast du die schon mit 5 Charakteren voll gemacht.
Also witzig.
Das war schon total bescheuert.
Ich hatte meine erste PlayStation war die 5. Aber ich kenne das noch von Leuten damals, die diese Memory Discs oder diese Speicherkarten in den Konsolen hatten. Für mich ja. War das neu. Ich war ja da schon auf dem PC. Und der Super Nintendo hatte das auch nicht. Ich hatte nie eine einzige in meinem Leben besessen und nie irgendwas drauf abgespeichert. Das ging komplett an mir vorbei. Aber mitbekommen hat man das natürlich.
Ja, für den GameCube. Ich habe sogar noch oben auf dem Dachboden Metroid Prime 1 und 2. Und da liegt noch meine GameCube-Memory-Card bei. weil ich das für die Wii, ich konnte GameCube-Spiele auf der Wii abspielen, also die erste Version konnte das noch und du konntest ja auch ganz normal GameCube-Controller anschließen. Später kam ja dann die Trilogie von Metroid Prime und da war das dann ganz normal auf Konsole gespeichert. Aber das ist ja auch so ein Thema mit diesem Speicher einfach. Heute, ja, du holst dir eine SD-Karte, komm, 256 GB, 400 GB, was weiß ich, hast du erweitert und fertig. Und da werden ja auch ganze Spiele schon abgespeichert. Da wird ja jetzt nicht nur ein Spielstand abgespeichert. Und dann gibt's natürlich noch Cloud Speicher, ne? Dann hast du die Daten immer, deine Konsole verschwindet, wie auch immer. Und du kannst dir das wieder runterladen, den Spielstand. So früher war, wenn so ein Fehler war auf der Memory Card, die wurde nicht eingelesen, ab dafür, ne? Also die hatte, keine Ahnung, 16 MB oder so. Ich glaube, das waren immer 15 Blöcke. Und bei der PlayStation 1, wenn du Glück hattest, hatte ein Spiel nur einen Block für den Spielstand. Manchmal hattest es aber auch viel mehr. Und dann konntest du halt ja nur ein Spiel teilweise reinpacken. Und deswegen hattest du ja auch immer diese Etiketten, die du draufklebst. Konntest dann draufschreiben, da ist Final Fantasy 7 drauf. Und das war's, ne? Dann, das ist meine Memory Card nur für Final Fantasy 7. Und
dann bist aber du, weißt du, ob das wirklich wegen dem Speicherplatz war? Weil in der Konsole war doch Platz, hättest doch was zum Speichern reintun können. Oder dass man diesen Spielstand mitnehmen kann.
Ja, das war zum einen, weil wir konnten das ja dann immer mitnehmen, bei einem Kumpel weiterspielen. Ich weiß nicht, ob irgendwas auf der Konsole gespeichert wurde. Da, keine Ahnung, wer sich da auskennt, darf uns gerne schreiben. Aber es wurde ja auch in Blöcken gerechnet. Also, keine Ahnung, 15 Blöcke und das waren, glaube ich, ich meine 16 MB. Da warst du schon krass, wenn du dann plötzlich diese 32 MB Memory Card hattest mit 30 Plätzen statt 15. Das war schon nicht schlecht. Und ich kann mich erinnern, Kumpel hatte auch noch mal so ein Schummelmodul, hatte man das ja damals. Dann hast du das irgendwie, glaube ich, hinten bei der PlayStation dran gemacht. Das war so ein riesen komischer Aufsatz. Gab's aber auch schon zu SNES und NES-Zeiten, ne? Diese Game Shark-Dinger, wo du dann die Cartridge reinsteckst und das Ding dann noch mal reinpackst. Und dann hast du so ein Untermenü. Ja, ich möchte für Metroid die Cheats haben. So, und dann hast du alle Waffen oder sowas, ne? Ja, aber dieses Speicherthema, das, also damals war das schon. Also ich hatte nicht irgendwie drei Memory Cards hier liegen, ich hatte irgendwie zwei und ich musste immer gut überlegen, welchen Spielstand lösche ich jetzt, damit ich was anderes draufpacke.
Kenn ich nicht.
Das war schon.
Kenn ich nicht, nie gehabt. Weißt du, haben die viel gekostet, dass man gesagt hat, ich kann nicht einfach 10 Stück kaufen?
Ich meine, die waren nicht billig. Ich weiß nicht, ob es 30 Mark waren oder so, 40 Mark, keine Ahnung, für so eine, also für die Original von Sony, weil dann gab's ja auch noch so diese, ich habe später dann diese von Big Ben oder wie sie alle hießen, diese Dritthersteller. Da habe ich dann mal was geholt. Aber ja, das war schon nicht günstig. Ich meine, auch so ein Controller. Ich meine, heute, ne, du siehst einen Limited Edition Controller und denkst dir, ach komm, pack ein. Ich habe zwar noch drei, scheiß drauf. Ne, ich meine, wir haben Erwachsenengeld. Aber früher war das so, okay.
Der 30 Jahre steht tatsächlich immer noch unausgepackt. Ich habe ihn nicht benutzt.
Ja, also du musst deinen Eltern erklären. Ja, siehst du mal. Aber ich musste damals meinen Eltern erklären, warum soll man das denn jetzt kaufen? Ne? Also ich will gar nicht wissen, wie viele Kinder ihren Eltern irgendeinen Scheiß vorgelogen haben, damit sie Pokémon Rot und Blau kriegen, obwohl es eins zu eins dieselben Games sind. Ne? Also das ist schon.
Für die Eltern war das ja auch neu. Den konntest du noch viel erzählen. Ja, ist eine andere Farbe, das wird ein anderes Spiel sein.
Aber wenn ich jetzt überlege, ne, unsere Kinder, wenn die dann im Alter sind, wo die zocken und alles, so, die können einen nicht verarschen, sag ich mal, weil du selber bist ja schon mit drin in diesem Thema.
Ey, ChatGPT, stimmt das, was mein Kind mir gerade sagt? Ist Rot und Blau von Grund auf das Gleiche? Ja, dein Kind verarscht dich gerade.
Das ist es eben, ne? Also, wenn ich jetzt auch an meine Eltern denke, ja, die haben auch ein bisschen gezockt und so NES, SNES, aber die haben noch gar keine Ahnung so, ne? Dann, keine Ahnung, meine Mutter hat vor ein paar Jahren irgendwo eine gebrauchte Wii mal bekommen und dann ein bisschen Mario gespielt, ein bisschen Wii Fit oder sowas. Aber die hat doch gar keine Ahnung, wie da irgendwie, ob da jetzt ein Speicherplatz ist auf der Konsole oder das befasst sie sich gar nicht. Ja, das ist schon witzig irgendwie.
Wo du gerade Speicher sagst, habe ich noch einen kleinen Easter Egg zu Lufia. Es gibt so einen optionalen Boss, den Eierdrachen. Wenn irgendwie so die ganzen Eier überall in der Welt sammelst, noch so. Das Spiel hat super viel Extra-Content, ne? Genau. Und das mit den Eiern, die kannst du auch dann immer wieder suchen und wieder und wieder und wieder und immer wieder. Wenn du die mehrmals suchst, kannst du dann am Ende den Eierdrachen besiegen. Das dauert nochmal eine Stunde auf zwei, bis du das alles gemacht hast. Der hat, ich hab's ja aufgerufen, 65.535 Leben. Das ist sehr viel, das ist der stärkste Gegner im Spiel. Mehr als der normale Story-Endboss und so weiter. Den besiegst du aber ganz einfach, indem du ihm heilst. weil auf den so und so viel Speicherding gibt's halt nur diese, ne, 64.000, 65.000, bla, 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 bla. Ab dann ist die höchste Zahl erreicht und das switcht um auf Null oder Minus.
Ah, okay.
Also du heilst ihn einfach nur und er ist weg.
Super. Ja, interessant.
Aber es gab es in vielen Spielen, glaube ich, diesen sogenannten Overflow erzeugen in den Daten im Speicher und dann ist wird aus positiv negativ und der ist einfach tot.
Also ich kenne nur, das ist jetzt zwar nicht so in diese Richtung, also ähnlich, in Final Fantasy VII, irgend so ein Boss, der war irgendwie vom Element tot oder so und dem musst du einfach einen Beleber quasi geben und dann war der, also eine Phönixfeder und dann hast du den besiegt.
Ja, hast du direkt
gewonnen. Also ich meine, es war Final Fantasy VII. Da war irgendwie so ein Gegner, wo du dann wirklich den heilen musst, weil der ein Zombie oder Untoter oder irgendwas war. Und dann hast du den wirklich einmal geheilt und
es ist in vielen Spielen so, ne, dass du gegen Untote auch Heilzauber als Angriff nutzen kannst. Fand ich mal ganz cool. Ist witzig.
Ist ja auch logisch irgendwo, ne? Also,
ja, irgendwie schon.
Wenn man so drüber, aber das, was du gerade hattest, das Beispiel, nee, das kenne ich so gar nicht tatsächlich.
Ja. Auch, ja, ich will nicht mit vielen über Lufia quatschen, aber diese ganzen, was man sich damals schon so Gedanken gemacht hat, ne? Gegner haben Resistenzen, Elemente sind gut gegen das, Feuer gegen da, oder wenn du mit dem gleichen Angriff machst, auch mal gar keinen Schaden und manche Waffen machen verringerten Schaden. Schon viele Sachen, die da im Hintergrund laufen, die werden dir nicht erzählt. Irgendwann weißt du das, welche Waffe du hast und weißt auswendig, welcher Gegner welches Element irgendwie hat, durch Erfahrung, einfach durch Ausprobieren und dann lernst du halt einfach. Ja, heutzutage wird dir alles erklärt und das ist dann auch so cool, wenn du, glaube ich, so die alten Spiele nochmal spielst, dieses, ich weiß schon, was jetzt kommt, ich muss es nicht mehr herausfinden und kann es quasi einfach spielen und abarbeiten. Ja. Das ist schon ganz, ganz nice. Oder du weißt, ja, ich weiß ganz genau, ich laufe erst die linke Tür lang und dann die rechte und dann die in der Mitte, weil ich das schon 5-mal gemacht habe und laufe nicht erst geradeaus lang in die Sackgasse.
Aber finde ich interessantes Thema, weil das ist ja auch so ein bisschen so Spielegewohnheit heute. Entweder sagt dir das Game, was du machen musst, oder keine Ahnung, teilweise wirst du ja auch bei so Super Mario und Donkey Kong, jetzt den neueren, du stirbst dreimal, oh, willst du jetzt den Hilfsmodus oder so haben, damit du durch das Level quasi getragen wirst? Das wäre früher undenkbar, Game Over, fangen das ganze Game von vorne an. So, ne, fick dich, musst du von Anfang machen. So, aber heute ist auch so, ich glaube, viele sind inzwischen so, die, also da geht der Griff direkt ans Smartphone. Ach, ich google mal, wie kann ich denn diesen Boss besiegen, noch bevor der Kampf quasi losgeht. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht.
Ja, hilft dir aber manchmal auch nicht, weil im Endeffekt musst du ihn trotzdem besiegen.
Das stimmt schon, aber ich mag das eigentlich erstmal so ein bisschen selber tüfteln, ein bisschen probieren, ein bisschen reinfuchsen. Gut, ich habe jetzt auch nicht Bock, wenn ich jetzt an Octopath Traveler denke, also ich habe locker an einigen Bossen halbe bis dreiviertel Stunde gesessen. Also regulärer Kampf und wenn man das, also ich glaube, das war aber nur in den Kapitel 4 Bossen und da war es, ich glaube, 2 Stück musste ich beim zweiten Mal, also habe ich beim zweiten Mal erst besiegt, weil dann hast du gedacht, ja komm, dann habe ich irgendwas Blödes gemacht, vielleicht hätte ich doch jemand anderen in die Party holen sollen.
Anders ist auch ein bisschen RNG dabei manchmal, wenn welche Attacke gerade kommt und die ist gerade blöd, dann kann es halt mal gewesen sein.
Ja. Aber ich kann schon verstehen, wenn man sagt, ich habe keinen Bock, 10-mal diesen Kampf zu machen. Ja. 10-mal eine Dreiviertelstunde, weil das.
Was dauert doch keine Dreiviertelstunde?
Doch,
also was machst du denn da?
Ja, keine Ahnung.
Du musst mir Hikari mit der Axt draufhauen, ey. Ich hab die alle getushottet im letzten Playthrough.
Nee, ich hab tatsächlich auch länger an den Bossen. Also auch der letzte. Ich meine bei Octopath Traveler 2.
Den letzten mal außen vor. Der ist knackig. Da sind wir uns alle einig, glaube ich.
Bestimmt 5-6 Versuche, bis ich ihn geschafft habe. Aber ich habe dann auch immer wieder die Party umgestellt. Ich habe immer wieder geguckt, okay, welche Charaktere harmonieren jetzt besser miteinander? Wo ist es sinnvoll ab der zweiten Phase, wo dann eben die zweiten 4? Wie teile ich das jetzt auf? Wie sind sie vom Level? Dann habe ich noch ein bisschen gegrindet und so weiter, ja. Aber da hat man sich, also oder heute befasse ich mich auch ganz gerne noch einfach mit dem Game. Einfach ein bisschen gucken, okay, was kann man da machen, was kann man probieren? Auf der anderen Seite, Pokémon bestes Beispiel, stört mich nicht, dass das steht, sehr effektiv oder so. Ja, fuck it, ist halt ein Kinderspiel.
Ja. Ja. Mit dem, ich bin selber nicht mehr so frusttolerant wie damals. Und als du eben gesagt hast, ne, mit dem, da kommt dann diese Message, möchtest du irgendwie auf leichter stellen und dann guckt man dann doch mal auf Google, aber ich schaue auf dich, Takeso in Ghost of Yotei oben auf dem Berg. So ein Endboss für die Platin. Alter, der ist eine Challenge. Ich glaube, diese Message kommt erst, wenn du, glaube ich, 10-mal gestorben bist. 10, 12-mal. Kommt dann irgendwann, möchtest du jetzt irgendwie auf leichter stellen? Nein, möchte ich nicht. Und gegen Takeso oben auf dem Berg, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe bestimmt 20 Mal, 25 Mal diese Nachricht da unten weggeklickt, dass ich nicht neu starten will. Also ich habe bestimmt 30, 40 Mal gebraucht, bis ich den dann besiegt habe, auch für die Platin. Der ist schon so ein optionaler Boss, aber der fickt dich. Also der Kampf geht los, zack, zack, tot. Eigentlich darfst du dich eigentlich nie wirklich treffen lassen. Das ist schon fies. Ah. Was ist heute noch besser? Hab was. Oder du?
Ja, hau raus.
Orchestrale Soundtracks. Wir haben volle Lieder, wir haben unendlich Speicher, wir haben vollkommen super geschriebene orchestrale Soundtracks, die mit ganzen Orchestern eingespielt wurden, mit 30, 40, 50, 80, Hunderten von Musikern. Und das ist heute die Musik, die wir in Spielen haben. Das ist so viel geiler, also vielfältiger als das, was wir halt damals hatten. Und damals waren es trotzdem schon Banger. Und die dann heute nochmal orchestral gemacht, oh, I love it.
Genau, wollte gerade sagen, wenn man diese alten Stücke nimmt und die dann nochmal so richtig geil auflegt mit dem Orchester. Also ich habe halt immer im Kopf, für mich ist das einfach, also du wirst es wahrscheinlich nicht verstehen, aber für mich einer der geilsten Gaming-Soundtracks ist Mario Galaxy, weil da gibt's auch Videos, wo das ganze Orchester das einfach aufgenommen hat und es ist einfach genial. Allein dieses, wie heißt denn das, nicht Dusty Garden, aber diese Good Egg Planet Galaxie irgendwas. Der Song ist für mich wirklich Good Egg Galaxy oder Planet heißt das irgendwie. Mega. Also mega geil. Einfach dieses so, wie sich das so langsam steigert und aufbaut und du spielst dieses Level und du weißt auch, es steigert sich halt immer. Du fliegst dann weiter und weiter und dann kommt dann noch so ein Boss und alles und finde ich einfach genial. Muss ich dir mal schicken danach. Kann ich dir gerne mal rüberschicken. Und ich finde es einfach genial. Gibt auch Video, wo das ganze Orchester da spielt. Legend of Zelda Soundtracks, also ich glaube Skyward Sword ist auch genial, Orchestermusik und alles.
Ich habe schon rausgesucht mit Mario Galaxy, ich habe das Video schon da, den Soundtrack, ziehe ich mir jetzt gleich rein.
Ja, also wie gesagt, für mich extrem stark, aber auch geil, so dieses, was du eben ja auch gesagt hast, diese alten Stücke, so du kennst ja dieses Untergrund-Theme.
Ja, klar.
Und das ist halt so oft wieder neu aufgelegt, so in den neueren Games. Und du hast aber direkt diese Flashbacks, so ey, geil, ich kenne dieses Stück von damals. Das haben sie jetzt neu gemacht, geil.
Du musst ja nur auf YouTube gehen. Es gibt ja so viele Künstler da draußen, die einfach Dinge neu auflegen, Dinge, Hobbykomponisten, die einfach da sich die Arbeit machen und ihre eigenen Stücke daraus machen. Deswegen höre ich fast mehr Remixe als die Original-Soundtracks, aber von alten Stücken viel, sehr, sehr, sehr viel, weil das halt einfach dann vielfältiger ist, ne? Ich sag mal, du hast 40 Sekunden das Stück, gibt's ein zum Beispiel von Lufia, wo einer dann 5 Minuten 30 Stück draus macht. Das baut sich auf, dann geht das los, dann kommt immer die E-Gitarre, dann kommt die geile Stelle, dann kommt ein 2 Minuten Solo, dann kommt da eine Bridge rein, dann geht's wieder in das Solo, dann schwingt das Solo langsam wieder in das normale Theme rum, dann geht das da rein, dann kommt eine Akustikstelle, dann geht's nochmal los und dann kommt nochmal wieder eine Akustikstelle, die so auspendelt, einmal mit Gitarre, einmal mit Geige und denkst, ein komplettes Lied aus diesem 30 Sekunden Sample-Stück gemacht, was wir damals hatten. Ah ja, einfach geil.
Geil.
Einfach, oh, ich liebe es. Ja.
Ich habe tatsächlich noch eine Sache, die ich heute ja auch besser finde, was aber so ein bisschen historischen Hintergrund dann hat, warum das damals eben nicht ging. Wir sind wieder beim Thema Limitierung und so weiter. Aber grundsätzlich feiere ich es, dass Games heutzutage einfach auch länger sind. Es muss kein 100-Stunden-Klopper sein oder so. Aber man merkt ja schon irgendwie bei den alten Games, es kommt aus dieser Arcade-Zeit, 6 Level. Wir wollen das möglichst schwer machen, damit du eben so viele Coins wie möglich reinwirfst. Das war ja noch so zu den NES-Zeiten auch ganz oft. Ja, und heute einfach, du hast viel mehr vom Game, finde ich. Auch wenn viele immer sagen, ja, nee, kostet aber trotzdem 60 Euro, dies, das. Nee, ich finde, du kriegst einfach viel mehr Content. Ja, das Content-Thema hast du eben so schön gesagt mit Lufia. Du hast so viel extra Content, der heute halt als DLC nochmal abkassiert wird in einigen Games. Aber grundsätzlich finde ich, ja, wir haben einfach viel mehr größere Welten, größere Level, viel mehr Möglichkeiten, viel mehr verschiedene Gegner. Früher war es ja so, du hast 3 Gegnertypen, die sind in unterschiedlichen Farben oder Skins drauf. Und dann sind das deine 3 Gegner so, ne? Und heute hast du einfach eine größere Vielfalt. Und die Größe der Games ist einfach genial.
Ja, ich glaube aber, dass das mehr ein Punkt von Jump'n'Runs ist, die sehr, sehr, sehr kurz waren damals. Also man sieht ja in Donkey Kong Speedrun oder normal durchgespielt alle 2 Stunden 50, 2 Stunden, 1,5, 3 Stunden, ja. 4 Stunden, das waren die Spiele. Die RPGs waren damals schon lang. Secret of Mana, Evermore, Lufia ist über 30 Stunden. Die waren nicht kurz mit nur ein paar Gegnertypen, aber die anderen Genres, da gab es schon Spiele, die waren verdammt kurz. Ich glaube hier, was sagt Ruben auch immer, Turtles in Time? Das ist super, das geht 1,5 Stunden oder sowas oder 1 Stunde, dann bin ich da durch, kurz durchgeballert, fertig. Turtles ja. auf dem Gameboy, ich weiß, welches das war, habe ich auch so oft durchgespielt. Da legst du dich hin, ein Stündchen auf 2, wenn du gut durchkommst und da war es fertig. Verrückt, und hast da auch 60 Euro für bezahlt.
Ja, 130 D-Mark oder sowas teilweise. Ja. Und eine Sache habe ich zum Abschluss tatsächlich noch, die früher eigentlich schon so ein bisschen besser gemacht wurde als heute. Ich meine, gut, heute machen das Games auch, ja, das kommt natürlich wieder auf das Genre und so an. Aber Tutorials waren früher, fand ich, mehr dieses Show, Don't Tell. Also einfach zeigen, so, du kommst rein ins Game und ich finde zum Beispiel, Silksong ist so ein Beispiel, da ist genauso, da wird dir einfach nur gezeigt, okay, hier siehst du, oder Ori genauso, ne, da wird ja nur kurz eingeblendet, da musst du A drücken, um das zu machen oder so. Ja. Aber du siehst einen Gegner oder du siehst die Stelle, wo du das direkt ausprobierst. Haben heute Games auch, aber früher war es einfach viel gängiger, weil du nicht alles mit Textboxen vollgeknallt hast. Teilweise hast du, wenn ich jetzt an Xenoblade Chronicles 2 denke, ganz oft wurden Sachen gar nicht wirklich erklärt, fand ich. Wurde vielleicht eine Textbox eingeblendet, aber du hast es nicht so ganz verstanden. Es wurde zwar ein bisschen mit irgendwelchen Bildern noch untermalen, aber teilweise habe ich es nicht verstanden. Und ja, musste dann irgendein YouTube-Video gucken, um mal genau diese ganzen Kombo-Angriffe mit diesen Angriffsketten und so zu checken.
Also das aber hat bei mir ein bisschen gedauert. Das ist jetzt ein neues Game.
Ja, aber ich meine ja jetzt, die Alten haben das viel einfacher. Ich meine, die waren nicht so komplex, ne? Das kommt noch dazu. Aber die haben, fand ich, viel häufiger dieses. Die haben dir einfach gezeigt, du hast einen Gegnertyp und du siehst sofort, okay, das muss ich da wahrscheinlich machen. Metroid Prime ist zwar jetzt auch ein neueres Game, aber der erste Teil, da haben die von Nintendo schon immer gesagt, Gegner müssen immer eine Funktion für das Gameplay haben. So, und dann haben die einen, sind rot, weil du kannst sie nur mit dem roten Beam abknallen. Die anderen sind gelb, weil die kannst du mit dem gelben. Das ist so simpel, aber das ist für mich so ein perfektes Tutorial, wo einfach gar nicht viel Blabla ist. Sondern du erkennst sofort anhand der Grafik, anhand irgendwelcher Kleinigkeiten, was du machen musst. Und das hatten, also dadurch, dass alte Games nicht so komplex waren, hatten die das natürlich viel häufiger. Heute teilweise, ich habe noch ein anderes Beispiel. Ihr spielt ja auch manchmal Brettspiele und sowas. Und weißt du, was mich richtig krass nervt? Da habe ich mit Lara letztens diskutiert. Das war nach der Polaris, weil sie wieder irgendwelche Brettspiele da kaufen wollte. Ich habe gesagt, ey Schatz, mich nervt das voll, wenn du wieder so ein Game kaufst, was erstmal eine Dreiviertelstunde Einlesen in Anleitungen alles braucht. Ich bin nämlich so der Plug-and-Play-Typ. So, ich, ne, also klar,
die Menschen ärgern mich
Games haben. Ja, genau. Und selbst das, ne, ist zu lang, das Tutorial. Nee, und da ist auch so bei Brettspielen, also wenn wir dann wirklich noch YouTube-Video anmachen müssen und das, dann kannst du nicht mal eben schnell eine Runde. Und dann denke ich mir so, boah, da ist mir der Spaß an dem Spiel schon vergangen, bevor wir überhaupt angefangen haben.
Ja, es gibt so komplexe Spiele, die brauchen das halt erstmal, wo man sich auch mal einfuchsen muss und mal ein, zwei Runden spielen muss, um da reinzukommen. Und dann hast du eine Truppe, die das Spiel dann kennt und die dann einfach losspielen kann. Aber ja, ich kenne ja, das.
Du bist doch der so, Siedler von Katan-Typ, ne?
Och, das ist doch, oder? Uralt, das haben wir damals als Kinder haben wir das gespielt.
Ich hab's nicht,
aber auch schon so blöd. Guck, fünf Straßen hast du gewonnen. Also.
Ja, Monopoly habe ich uns gespielt, ja.
Ja, Monopoly. Habe ich auch, mehrfache Ausführungen. Ich habe sogar das Monopoly-Strategiebuch noch hier.
Oh, so, so. Der feine Herr also.
Ja, mit mir wollte keiner noch Monopoly spielen.
Ja, das kenne ich auch. Aber ne, du findest dann eher selten Leute, mit denen du das spielst. Und wir spielen hier zu zweit häufiger mal. Aber es gibt so Games, wo dann mit 4 Leuten, mit 6 Leuten ist es geiler. Deswegen sind wir inzwischen tatsächlich häufiger eher mit so Karten spielen. Also hier, wie heißt denn das hier mit dem? Nee, dieses Kampf dem Spießertum, das ist doch eigentlich
Das hast du mir mal geschickt.
Dieses Englische, ja, dieses Englische, ich weiß gerade nicht, Humanity, irgendwas. Aber auf jeden Fall das, sowas, weil das geht eben quick and dirty, das kannst du eben schnell, ne, du erklärst allen kurz die Regeln, ja gut, komm, wir spielen dann, ne, meistens so Heiligabend mit der Family, sitzt man da zusammen, einen getrunken und jeder zieht dann eine Karte und da hast du irgendeinen Scheiß, ne? Das ist dann total lustig. Ja, aber sowas geht halt schnell, ne? Aber wirklich diese, boah, jetzt muss ich hier noch ein Regelbuch und das und mitten im Spiel so, ah, warte mal, ich muss mal gucken, geht das eigentlich, dieser Zug? Und oh, da bin ich raus. Sorry, Schatz, wenn du das hörst.
Ich wollte noch ergänzen im Abschluss sagen, mit den Tutorials, ich glaube, das steht und fällt je nach Spiel. Weil gleichzeitig hast du gerade wie das Pokémon, wo du sagst, du hast Tutorial heutzutage ohne Ende, dir wird alles erklärt, dass du eben nichts mehr gucken musst. Dann sagst du eben, musst über Xenoblade, hast du trotzdem YouTube geguckt. Und damals hat man dir halt auch bei manchen Spielen gar nichts erzählt.
Das stimmt.
Los geht's. Und in manchen Spielen, bei Luffy hast du extra so eine Tutorial-Höhle, wo du mit so einem Typ rumgehst, der erklärt dir alles, wie es funktioniert. So die Basics. Ja, gut. Aber ja, ich glaube, das ist je nach Spiel. Manche haben das gut, haben das jetzt schlecht.
Jetzt muss ich noch kurz Super Metroid reinwerfen, weil da gibt es auch, da gibt's coole Tutorials, auch in diesem Show-Don't-Tell-Prinzip, dass da so Tiere sind. Du musst einen Walljump lernen. Und die springen so an der Wand und da lernst du das halt. Der ist aber richtig scheiße mit dem Steuerkreuz. Also ich habe da bis heute Probleme, jedes Mal bei jedem Durchgang. Und eine andere Stelle, da zeigen die dir, wie du so ein, ja, wie heißt denn das, so ein Boost machst und dann hochspringst. Aber eine Sache, die nicht erklärt wurde, das habe ich dann auch durch Zufall rausgefunden, an einer Stelle, da bricht der Boden ein und du musst da ganz schnell rüberlaufen. Und das war, glaube ich, mit einer Schultertaste. Und das wusste ich nicht. Und, ne, also das hast du dann einfach nicht gecheckt. Und ich kam an dieser Stelle nie weiter, bis du dann irgendwann das doch mal durch Zufall rausgefunden hast, dass du schnell laufen konntest, weil das wurde halt nicht erklärt. Und das ist dann, und da wurde eben nichts gezeigt. Und ja, aber gut. So ist das dann, ne? Oh, ich hatte schon wieder Bock auf Super Metroid.
Gut, damit entlassen wir euch jetzt ins neue Jahr 2026. Wir wünschen euch ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr, dass viele geile Games rauskommen. Und ja, ich glaube, so gut wie 25 wird es nicht werden können dieses Jahr.
Ja, wer weiß.
Aber ich denke, es werden bestimmt noch einige Sachen kommen. Meine Liste ist aktuell nicht so voll. Ich werde einige Sachen nachholen. Ich habe im Black Friday Sale auch noch 2 Spiele geschossen. Hab gar nicht erzählt. Ich habe Spiele gekauft, obwohl ich sie auch nicht gespielt habe. Es war einfach so im Sale, weil ich, Witcher 4 wird ja wahrscheinlich nächstes Jahr kommen oder übernächstes. Dass ich Witcher 3 halt mal spiele. Also mal richtig spielen, ich habe es nur mal angespielt. Und GTA 5 wollte ich ja eh spielen, habe ich mir jetzt auch auf der PlayStation gekauft. Beides digital, beide Spiele zusammen für 26,80.
Kann man nicht.
Da sagst du halt auch nichts.
Nee, richtig.
Ja. Gut, deine Glückwünsche für dieses Jahr?
Ja, ich kann mich auch nur anschließen und ich kann auch sagen, danke für euren Support. Gaming Clash hat jetzt schon fast ein Jahr überlebt. Wir haben uns nicht getrennt. Das kommt wahrscheinlich irgendwann noch. Aber ja, nee, mega geil. Also
ich habe heute immer noch eine Rose für dich.
Ah, perfekt. Ja. Und ich denke mal, wir werden dieses Jahr wieder durchziehen und interessante Themen haben. Den einen oder anderen Gast sicherlich kriegen wir hin.
Ja, und Abdriften des Todes aus der Hölle.
Das sowieso.
Ja, ja, dann macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.